Worte, warum diese Ringvorlesung, was wir uns irgendwie bei dem Thema Demokratie und Gewalt gedacht haben, um dann den ersten Vortrag heute zu beginnen. Also so grob irgendwie unsere Intention des Themas Demokratie und Gewalt ist eigentlich daraus gespeist von so aktuellen Bewegungen, sowas wie Echte Demokratie Jetzt, Occupy oder so eine ähnlichen Geschichten, die eben relativ medienwirksam die letzten Monate und Jahre, letzte Jahr vor allem präsent waren. Und eben diese ganze sogenannte Wutbürgerbewegung, wie man es zum Beispiel ganz gut bei den selbsternannten Parkschützern in Stuttgart sehen konnte. Andererseits aber auch gerade hier sachsenspezifisch eben eine Präsenz von Staatsgewalt in Form von Polizeiaktionen, von Hausdurchsuchungen und auch von Polizeigewalt, gerade was den 13. Februar angeht, was eben für uns eine besondere Relevanz, diese Verbindung zwischen Demokratie und Gewalt zu hinterfragen. Vorangestellt haben wir dem Ganzen und unserem Einleitungstext ein Zitat von Oscar Wilde, und zwar: Demokratie bedeutet einfach nur das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk und für das Volk. Und das ist so ein bisschen unsere grobe Richtlinie, an der wir uns vielleicht orientieren wollen. Da stecken verschiedene Aspekte drin. Also zum einen eben dieses Volk, was über sich selbst herrscht, also diese Selbstherrschaft als Demokratie, wo die Frage wäre, was genau denn überhaupt Demokratie nun genau ist. Da gibt es ideengeschichtlich die unterschiedlichsten Vorstellungen, die unterschiedlichsten Demokratiemodelle. Das reicht von repräsentativen, plebiszitären, präsidentiellen Systemen und verschiedensten Mischformen. Gibt es die verschiedensten Ausprägungen. Und Demokratie kann so ein bisschen als eigentlich das Idealbild von einer Staatsform in der westlichen Welt gesprochen werden, auf der Grundlage von antiken Vorstellungen. Dabei wäre jetzt die Frage, was eigentlich die echte Demokratie, die ja ganz oft von sozialen Bewegungen eingefordert wird, denn jetzt wäre. Also ist unserer Meinung nach ein bisschen fragwürdig, die Demokratie einzufordern. Was ebenso fragwürdig ist, ist, dass diese sogenannte Volksherrschaft oft möglichst direkt eingefordert wird. Also Vermittlungsinstanzen wie zum Beispiel Parlamente werden dabei oft verteufelt und als Einschränkung bürgerlicher Rechte oder bürgerliche Freiheiten angesehen. Die Gefahr, die unserer Meinung nach aber auch besteht, ist eben, dass es auch ziemlich undemokratische Volksentscheide geben kann. Beispiel dabei wäre zum Beispiel in der Schweiz eine Volksabstimmung, die zur Folge hatte, dass sogenannte kriminelle Ausländer ausgewiesen werden sollten. Und da gab es eine heftige Debatte, ob das nicht gegen Grundrechte verstößt. Und das ist bis heute eigentlich noch nicht geklärt. Des Weiteren wäre auch ein nationales Spezifikum zu betrachten. Also Deutschland als Rechtnachfolger des Dritten Reiches, als sogenannte postnazistische Demokratie. Wie ist das hier in Deutschland, wenn man sich gerade solche Studien wie die Heidmeier-Studie Deutsche Zustände anguckt? Menschenverachtende Einstellungen sind bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet. Wie geht man damit um? Des Weiteren wäre auch noch zu betrachten, Demokratie eben auch als Herrschaftsverhältnis zu fassen, wo ein ständiger Streit und ein Wettkampf zwischen Mehr- und Minderheiten besteht. Wie ist das mit Rechten von Minderheiten, die sich zum Teil über Jahre hin hart erkämpft werden müssen? Oder auch, wer gehört überhaupt zu diesem Volk, zu diesem Demos? Also wer kann überhaupt an diesen demokratischen Grundrechten teilhaben? Die Verbindung von Gewalt, so wie es Oscar Wilde beschreibt, eben das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk, wirft auch den Begriff der Volkssouveränität auf. Also es wird im Grundgesetz als die Staatsgewalt geht vom Volke aus beschrieben. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Volk eben in Selbstjustiz mit Hackel und Missgabe losziehen soll und dieses Gesetz selber vollstrecken soll, sondern es ist eben in dem demokratischen Rechtsstaat so angelegt, dass es mittels staatlichen Machtbefugnissen eben dieses Recht umgesetzt wird. In dem Zusammenhang ist es auch spannend, sich den Begriff eben des Gewaltmonopols des Staates anzugucken. Was bedeutet das? Was bedeutet irgendwie Setzung positiven Rechts für alle Bürger? Und was bedeutet das, dass, wie es Franz Neumann genannt hat, eben Minimum an Freiheit durch so einen bürgerlichen Staat garantiert wird, wobei gleichzeitig auch wieder eine Frage aufgeworfen wird, was könnte das Maximum an Freiheit sein oder wo könnte eben noch mehr an Freiheit sein? Grauzonen gibt es natürlich auch, gerade bei diesem Gewaltbegriff. Also wie ist das mit diesem Missbrauch vom Gewaltmonopol des Staates in Form von Polizeigewalt. Wie ist es andererseits, wenn dieses Gewaltmonopol in Frage gestellt oder unterwandert wird? Also einerseits die auch gerade in Sachsen sehr aktuelle und breite Diskussion um Extremismus, also vielleicht die Frage, wie viel Kritik verträgt diese Demokratie? Andererseits aber auch ganz klar in Form von Terrorismus. Aktuelles Beispiel zum Beispiel nationalsozialistischer Untergrund. Also wie ist das, wenn sich Gruppen mit menschenverachtenden Ideologien zusammenschließen und in den bewaffneten Kampf ziehen? Eine außenpolitische Betrachtung wäre vielleicht noch sowas wie Militär und demokratische Werte. Also wie ist es zum Beispiel mit Waffenexporten und Unterstützung von nichtdemokratischen Regimen? Wie sieht es aus mit sogenannten Demokratieexporten in Failed States? Ist westliche Demokratie importierbar sozusagen oder nicht? Da gibt es auch die heftigsten Kontroversen drum. Und zu guter Letzt natürlich auch nicht aus den Augen zu verlieren, sind eben ökonomische Bedingungen. Also wie sind Zusammenhänge zu betrachten zwischen demokratischen Staaten und kapitalistischen Verwertungszusammenhängen? Wie muss da mit dem Gewaltbegriff umgegangen werden? Also sowas wie strukturelle Systemgewalt, was spielt das für eine Rolle? Eben in Form von nicht mehr personeller, sondern einem ziemlich subtilen Kapitalverhältnis, wo Gewaltverhältnisse teilweise auch einfach verschleiert und nicht ganz so offen zutage treten. Also wie ist es, dieses Verhältnis zwischen Demokratie und Gewalt eigentlich in einer rechtsstaatlich befriedeten Gesellschaft, wo man aber trotzdem jeden Tag gezwungen ist, sich auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Heute wollen wir darauf eingehen, was ich zu Anfang kurz erwähnt hatte, nämlich, wie sieht das eigentlich aus mit der Demokratie? Was genau ist eigentlich direkte Demokratie? Was könnte das sein? Und wie ist eigentlich das Verhältnis von bürgerlichem Rechtsstaat und Volkssouveränität? Wir haben dazu den Referenten Niklas Machunski eingeladen. Er ist Sozialwissenschaftler aus Köln und Redakteur der Zeitschrift Pro Domo und wird uns jetzt näheres zu dem Thema erläutern. Und vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es ist ein kleines Missgeschick, oder zumindest gab es am Anfang nach der Einladung ein gewisses Hin und Her. Ich sollte nochmal meinen Titel ändern der Veranstaltung, das habe ich dann auch getan. Der ist dann aber leider nicht hier geändert werden konnten aufgrund irgendwelcher Unpässlichkeiten. Ich hatte natürlich dann angefangen zu schreiben. Beim Schreiben selber hat sich das Thema etwas verändert und mein neuer Titel hatte ich lange dran gefeilt, war ich sehr stolz drauf. Der ist jetzt leider hier nicht erschienen. Der sollte eigentlich lauten, etwas dubios und vielleicht auch etwas mystisch, sollte eigentlich lauten, der wahre Kaiser und das geheime Deutschland, der Souverän der Entscheidung und seine Charaktermasken. Die Idee dahinter war zu sagen, dass es also diese Idee des geheimen Deutschland kommt von Stefan George, auf die hat sich Stauffenberg am Ende des Zweiten Weltkriegs berufen, hat gesagt, okay, alles liegt in Trümmern, Deutschland wurde korrumpiert, missbraucht, aber es gibt noch das geheime Deutschland, das Deutschland, für das eben Stauffenberg gekämpft hätte. Also unter den realen Institutionen, unter dem, was Deutschland tatsächlich eben war oder nicht, also wie es erscheint und dass es gerade ist, soll es eben noch ein anderes geben. Diese Rede vom anderen Deutschland kam dann natürlich auch in anderen Zusammenhängen immer wieder. Also es gibt immer die realen Institutionen, das reale Verhältnis und dann gibt es aber noch das eigentliche Deutschland, das andere, das Geheime, sonstiges. Und dementsprechend, als Pendant dazu, gab es eben früher im Kaiserreich noch die Vorstellung, der Kaiser, vor allem Wilhelm II., sei gar nicht der wahre Kaiser. Er hat ja nun in mehrfacher Hinsicht sozusagen den Ansprüchen der Konservativen selbst nicht genügt. Es gab ja gegen ihn eine Verleugnungskampagne, die hat man natürlich dann nicht gegen den Kaiser geführt, diese Kampagne, sondern dann gegen sein Entourage und hat ihn sozusagen bezichtigt, er sei schwul. Ja? Er würde mit seinen Liebhabern auf irgendwelchen Schlössern sich rumtreiben und die Deutschland vor die Hunde gehen lassen. Das wurde also in einer sehr publikumswirksamen Art und Weise in der Zeitschrift Die Zukunft ausgeführt. Das war also ein Riesenskandal. Und wie gesagt, man hat sich da nicht so an den Kaiser selbst herangetraut, aber unter den Intellektuellen gab es da sozusagen zwei Fraktionen. Die einen haben gesagt, der Kaiser, es müsse ersetzt werden durch einen anderen Kaiser. Da kamen dann auch schnell die Ideen eines Volkskaisers auf, wie sie auch von Lassalle zum Beispiel immer wieder aufgegriffen worden ist und auch mit gab es anscheinend auch schon, oder wird ja zumindest gerne kolportiert, diese Gespräche mit Bismarck darum, dass eben LaSalle sich gerne als solchen gekrönt hätte oder eben doch einer, der zumindest gesucht werden hätte sollen. Also ein anderer Kaiser als der, der besteht. Und dieses Ausspielen der realen Institution gegen die eigentlichen, das Wahre, ja, das irgendwo doch zugrunde liegen soll und jetzt aber doch bitte zur Geltung gebracht werden soll. Dieses Changieren zwischen immer diesen beiden Modellen, also dieses was, wie es sein könnte und wie es sein sollte, ja, und dem, wie es ist, dieses möchte ich heute an den Begriffen die Politik und das Politische verdeutlichen. Also es gibt momentan, vielleicht habt ihr es mitbekommen, doch also eine ganze Menge Theoretiker, ich werde danach also im Vortrag dann genauer darauf eingehen, eine ganze Vielzahl von Theoretikern, die sich so rumtreiben und auch in der Linken und auch in radikalen Linken doch viele Anhänger gefunden haben. Das ist zum Beispiel Tikkun, ja, hat ja im letzten Jahr viele Diskussionen ausgelöst, die ja auch verantwortlich sein sollen in irgendeiner Form für den kommenden Aufstand. Aber auch solche Theoretiker wie Badiou, Zizek, Agamben und so weiter basieren alle im Grunde genommen auf diesem Spiel, das etwas auszuspielen, das Eigentliche gegen das Uneigentliche auszuspielen. Und ja, dem habe ich mich jetzt hier sozusagen gewidmet, ja, und möchte diese ganze Konstellation als solche kritisieren. Das hat dann eben aber auch zur Folge, wenn man das so tut, wie ich es dann hoffe, leisten zu können, dass das eben eine Kritik der Demokratie als solche beinhaltet. Dass also nicht mehr gesagt werden kann, es gäbe eigentlich die gute Demokratie, die eigentliche Demokratie, und die müsse jetzt gegen eine andere ausgespielt werden. Deswegen hätte auch ein anderer Titel, ja, ich habe da etwas länger drüber nachgedacht, ein anderer Titel hätte lauten können, das politische Demokratie. Also ich möchte jetzt hier im Folgenden sozusagen das politische kritisieren. Und ich möchte, man könnte sozusagen an einen historischen Abriss, der jetzt aber doch sehr weit gehen würde, zeigen, dass dieses politische jeder demokratischen Vorstellung zugrunde liegt. So, nach dieser Vorrede jetzt vielleicht einen kleinen Anfang, der tatsächlich das auch aufgreift, was du auch schon erwähnt hattest. Und ja, bei dem aktuellen Zeitgeschehen und den aktuellen, ja, wie soll man sagen, Aufbegehren gegen die Politik anfangen möchte. So. Also in der momentanen demokratischen Legitimationskrise bleibt ein Begriff aus der Kritik ausgenommen, auf den sich fast alle beteiligten Parteien und Fraktionen einigen können, und das ist der Begriff der Demokratie. Ach ja, da ich das jetzt vorlesen muss, ich kann ihn leider nicht auswendig, ergibt sich unter Umständen das Problem der Verständigung. Wenn ihr ein Problem habt, mir folgen zu können, sagt das, dann kann ich das nochmal wiederholen oder kurz zusammenfassen. Und wenn ich zu schnell werden sollte, wozu ich auch neige, dann müsstet ihr mir das auch sagen. Also die Demokratie bleibt ausgenommen aus der Kritik. Allenthalben wird ein Demokratiedefizit beklagt und immer mehr Bürger fordern neue Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung. Allein daran lässt sich ablesen, dass es sich lediglich um eine Legitimationskrise handelt, Herrschaft selbst aber nicht in Frage gestellt wird. Wie allgemein bekannt, bedeutet Demokratie Volksherrschaft und kann im Sinne der direkten Herrschaft des Volkes über sich selbst oder aber als eine durch das Volk legitimierte Herrschaft einer Regierung über das Volk interpretiert werden. In Deutschland liegt das Schwergewicht eindeutig auf der repräsentativen, also indirekten Demokratie. Direktdemokratische Verfahren beschränken sich auf die Länderebene, auf der, je nach Bundesland, verschieden geregelte Volksentscheide möglich sind. Die Grundlage eines Volksentscheids ist aber überall ein vorangegangener Gesetzesentwurf, sodass der Entscheid lediglich die Ablehnung oder Realisierung dieses Entwurfs erwirken kann. Also zur Diskussion gestellt wird, was als Gesetzesentwurf schon irgendwie vorliegt, ja, der wird dann dem Volk vorgelegt und dann kann das Volk sagen, ja, das wollen wir oder nein, das wollen wir nicht. Anders kann sich das Volk, der Souverän, nicht zu diesem Vorschlag verhalten. Beim Volksentscheid liegt die letzte Entscheidung zwar beim Volke, doch kann es seinen Willen nur in den von den Repräsentanten vorformulierten Grenzen artikulieren. Auch wird der Volksentscheid erst möglich, wenn vorab genügend Stimmen eingeholt wurden, die sich für einen solchen Entscheid aussprechen. Die Funktion des Volksentscheides liegt also darin, eine Art Notbremse zu sein, für den Fall, dass zwischen der sich anbahnenden Entscheidung der Volksvertreter und der Stimmung im Volke eine zu große Kluft entsteht. Die direkte Demokratie dient hier als Korrektiv der indirekten Demokratie, die sie dadurch stabilisiert. In den letzten Jahren mehrten sich die Stimmen, die eine Ausweitung der direkten Demokratie fordern. In ihren Augen führt die repräsentative Demokratie zu einem passiven Verhalten der Bürger, die sie letztlich enttäuscht von der Politik abwenden würden. Die Demokratie dürfe nicht nur die Angelegenheit weniger Spezialisten sein, sondern das Anliegen aller Bürger. Das Parlament verliert in den Augen dieser engagierten Bürger seine Legitimität, weil dort am tatsächlichen Willen des ja eigentlich souveränen Volkes vorbeiregiert würde. In den Augen vieler empörter Wutbürger ist das Parlament nicht mehr der legitime Ort der demokratischen Willensäußerung, sondern der Ort der Enteignung und Korruption ihres Willens. Die direkte Demokratie kann in solch einer Situation unter Umständen die Kluft nicht mehr kitten, sondern vielmehr dazu führen, dass diese noch weiter aufgerissen wird und das gesamte Arrangement der bestehenden demokratischen Institutionen, Verfahren und demokratischen Öffentlichkeit als undemokratisch in Frage gestellt wird. Denn die direkte Demokratie soll hier nicht mehr als Korrektiv dienen, sondern als Delegitimation der Volksvertreter und Rücknahme der Gewalt in die Hände des Volkes. Es würde dann also bestritten, dass das Parlament überhaupt noch den Willen des Volkes repräsentieren könnte. Das Aufkommen neuer Parteien, die diese Stimmung für sich zu nutzen versuchen, ist in einer solchen Situation unter Umständen kein Zeichen der integrativen Kraft der parlamentarischen Demokratie mehr. Bedienen sich die Protestparteien neuer außerparlamentarischer Strategien der Willensdurchsetzung, untergraben sie die parlamentarische Legitimation der Wahlen und der Regierung. Die Piratenpartei ist eine solche neue Partei, die ihre Wählerschaft nicht nur aus dem Pool der mit dem Parlamentarismus Unzufriedenen bezieht, sondern auch mit Netzaktivisten verbandelt ist, die jenseits der Legalität mit den Mitteln der Sabotage und Erpressung versuchen, ihren Willen durchzusetzen. Also ich denke bei dieser Erpressung eben daran, dass es ja offensichtlich hier einige Verbindungen zum Chaos Computer Club gibt und zu anderen Hackerorganisationen und auch, dass sie viele Sympathisanten bei der Gruppe Anonymous hat und dass diese Gruppen eben, wenn etwas ihnen nicht passt, wie zum Beispiel, dass einzelne Unternehmen wie Amazon, WikiLeaks ihre Unterstützung gesagt haben, dass sie dann eben anfangen mit solchen billigen Softwareprogrammen diese Programme, also diese Internetseiten zu attackieren, ja, sodass sie also, dass sie dann so Anfragen dann an diese Internetseiten gestellt, so viele, bis die dann eben zusammenrechnen, das wurde ja gemacht. Also man probiert auf diese Art und Weise dann seinen Willen geltend zu machen.
Ist das eine Meldung? Also ganz kurz, es gibt ja viele, die behaupten, so, das wäre einfach eine neue Art von Protest, Demonstration, wie auch immer. Würdest du das ähnlich sehen und dann auch sagen, so Demonstrationen in dem Sinne auch Abpressung oder würdest du das voneinander trennen und sagen, das ist was ganz anderes?
Demonstrationen und Protesten ist es sicherlich. Aber ich wollte jetzt erstmal hier nur erstmal darstellen, dass das ein Protest ist, der sich aus dem etablierten Rahmen sozusagen hinaus bewegt und die bestehenden Institutionen dadurch in Frage stellt. Also erstmal, ich würde es erstmal, glaube ich, dabei belassen wollen, weil es geht mir erstmal nur darum darzustellen, dass es eben bestimmte vorgesehene Wege des Protestes gibt und dass die hier verlassen werden und dass damit eben auch eine Delegitimation der bestehenden Institutionen vonstatten geht. Die offen zur Schau gestellte Inkompetenz der Vertreter dieser Partei zeugt von der Distanz zu den bestehenden Institutionen und Verfahren. Erlernen Sie die Regeln und Verfahren, würden Sie tatsächlich integriert werden können. Verkaufen Sie jedoch Ihre Inkompetenz als bewusste und gewollte Verweigerung und werden dafür weiterhin gewählt, wäre dies ein Zeichen für die Desintegration des bestehenden politischen Systems. Also es ist ja erstaunlich, nicht? Diese Leute sagen halt, wir haben keine Ahnung, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie der ganze Laden hier abläuft. Haben sie ja gemacht, nicht? Die Piratenpartei, als in Berlin gewählt worden ist. Und haben dann sozusagen an ihre Wählerschaft die Frage gestellt, erklärt uns das doch mal. Wir machen jetzt einen Blog und da könnt ihr uns erzählen, wie eine Sitzung abläuft, was ist eigentlich eine absolute Mehrheit, was ist eine Zweidrittelmehrheit, wie funktioniert das? Ja, all solche Fragen wurden da gestellt und zwar von den Abgeordneten. Ja? Die haben also überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt und haben sie wählen lassen. Haben sie auch so gesagt, dass sie keine Ahnung haben. Und ich meine, haben jetzt in Saarland 12% bekommen, in NRW werden sie wahrscheinlich eine ganze Menge Prozent bekommen, ja. Also die Leute wählen sie gerade, weil das inkompetente Menschen sind, ja. Also gerade dieses überhaupt keine Ahnung haben, wird hier als Verweigerungstaktik gesehen. Und das hat übrigens so interpretiert der Herausgeber von der FAZ, der Herr Schirmacher. Der hat da ein ganz großes Lob auf die Piratenpartei, in der FAZ da abgedruckt. Oder beziehungsweise, ich glaube, beim Deutschlandfunk habe ich es gehört. Also er ist ganz begeistert von den Piraten. Aber wie gesagt, diese integrative Kraft, das kann sich noch entwickeln. Nicht? Die Grünen waren ja auch so ein, war ja auch so eine Partei, die am Anfang aufgetreten ist, als jemand, der eher mit der außerparlamentarischen Opposition verbandelt ist und die, das alles in Frage stellen wollte, neue Regeln eingeführt hat, ja, also gar keine festen Fraktionsvorsitzenden, das wurde alles immer kreiselnd, ja, und solche, also was wollte demokratischer noch sein. Und dann haben sie sich halt peu à peu angepasst. Nicht? Also das wäre jetzt hier diese integrative Kraft des Parlaments. Aber das bleibt eben abzuwarten, wie das sich bei der Piratenpartei verhält. Auch die Geschichte der Piratenpartei als aus einer, sie kommen ja ursprünglich aus Skandinavien, von diesem Pirate Bay, das war ja etwas Ähnliches wie Kino.to. Und als die dann dieses Kino.to-Seite, Piraten Bay, verboten worden ist, daraufhin hat sich dann eben die Piratenpartei in Skandinavien erst gegründet. Ja? Also daran sieht man schon eben, inwiefern sie Eigentumsrechte und eben diese ganze Legalität in Frage stellen, ja, und dass sie da eigentlich auch herkommen. Dabei scheint sich die Wählerschaft der Piratenpartei als auch die Protagonisten der unterschiedlichen Proteste aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzusetzen. Also ich würde denken, dass es momentan mindestens zwei große Gruppen gibt. Es gibt in Göttingen am Institut für Demokratieforschung oder so ähnlich, hat man dazu eine Umfrage gemacht unter verschiedenen Wutbürgern. Und da hat sich aber, kam ja bei heraus, also Wutbürger, die sich irgendwie gegen die Verlegung von irgendwelchen neuen Stromkabeln, gegen den Flughafen in Berlin und solche Sachen halt gewandt haben. Und dabei kam halt heraus, dass überdurchschnittlich viele von den Leuten mit ihrer persönlichen Situation sehr zufrieden sind. Das sind also eher etablierte Leute, ja. Und sie sind eben recht alt. Man könnte davon eben ausgehen, dass bei diesen, also über 45, sind glaube ich 60% oder sowas. Das ist also eine sehr alte Bewegung, wenn man so möchte. Und diese Leute sind halt etabliert und mit ihrer eigenen Situation, ökonomisch und so weiter, sehr zufrieden. Nur mit der politischen Situation sind sie sehr unzufrieden. Also das ist die eine Seite. Also Leute, die noch entweder noch im Beruf stehen oder schon langsam auslaufen aus dem Beruf, ihr Zenit auf jeden Fall überschritten haben, viele Kompetenzen haben, sich also wirklich mit so einem Thema auseinandersetzen, sich eigentlich als die besseren Verwalter sehen und jetzt der Verwaltung reinreden wollen, wie man es denn auch besser macht. Ja? Die kommen dann also mit irgendwelchen Expertisen an und so weiter. Das sind also Leute, die sich da wirklich sehr reinhängen. Und dann gibt es die andere Fraktion, das sind eben Leute, die eher jüngeren Alters sind, sich meistens in der Adoleszenz befinden und auch eher zu Gewalt neigen, während die Wutbürger da so eigentlich nicht so viel von halten. Ja? Also man hat hier also einerseits den Druck der jungen Leute, man hat die alten Leute, die jetzt diesen Druck zwar irgendwie mit aufnehmen und aber irgendwie doch verhandelbar machen wollen. Ja? Man könnte auch sagen, hier zeichnet sich ein Bündnis von Mob und Elite ab. Ja? Also, oder zumindest eine alternativen Elite, eine Elite, die zumindest durch ihr Alter bedingt langsam aus den Institutionen selbst herauszuwachsen ja, oder herauswachsen wird. Ja, und es wird sich eben abzeichnen, wie dieses Bündnis dieser beiden Gruppen in nächster Zeit sich vielleicht zueinander verhält. Ja, bitte.
Kurze Frage, woran würdest du das festmachen, dass diese jüngere Gruppe eher gewaltaffin ist?
Also ich würde da denken, das ist in Deutschland natürlich nicht so, dass, wenn man das jetzt als also größeres Phänomen betrachtet, Occupy und so weiter, aber eben dann auch eben diese London-Unruhen mit hineinnimmt, ja, das, was in Paris los war, aber Occupy als solche, die ja doch eher eine etwas jüngere Leute doch auch anzieht, dann würde ich denken, das ist das die eine Seite und es gibt eben in Deutschland nochmals, ja, vielleicht auch deutsch spezifisches Phänomen, diese Wutbürger halt, ja, also als diese älteren Leute, ja.
Die älteren Leute sind da schon noch mehr erfahren. Mich würde es vielleicht interessieren, wo die Visionen bei den jüngeren Leuten liegen.
Wo die Visionen bei den liegen?
Ja, also langfristige Ziele bei den jüngeren Leuten sein könnten oder sich bilden könnten.
Also ich.
Für Wahl ist ja nicht einfach nur so klar, aber Hintergründe selbst dann, wenn man sie nicht formulieren kann.
Naja, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Vorstellung, wie gesagt, der kommende Aufstand war vielleicht etwas, was da in diesen Kreisen, zumindest sobald sie etwas linker oder intellektueller sind, sicherlich bereitwillig aufgenommen worden ist. Aber ich denke, dass generell das Phänomen der Jugend ja darin besteht, dass man noch nicht in die Institution selber aufgenommen worden ist, sozusagen ihnen noch gegenübersteht und dementsprechend auch davon noch Vorstellungen hat oder andere, also da noch insofern noch keinen Blick von innen hat, sondern außen draus und von außen auf die Institution drauf und da dann auch eher bereit ist. Also ist noch so ein, man weiß noch nicht ganz genau, wie kommt man da rein, es gibt auch gewisse Ängste davor und er dazu neigt, die dann auch vielleicht mit einem Wisch oder mit einem Gewaltstreich beiseite zu schieben. Ja. Also das ist, glaube ich, erstmal ein ganz allgemein Phänomen. Also ich will das jetzt nicht hier sagen, dass es müsste immer so sein, Jugendliche seien ganz generell so oder in so einem gewissen Alter. Aber ich denke, dass diese Lebensphase des Übergangs von einer gewissen Freiheit der Jugend oder der Kindheit, in der ja auch heute sich schon jeder mit seinen Ängsten auseinandersetzen muss, wie kommt er denn da rein, und den Weg in die Institution dann später oder in die Wirtschaft, in die Betriebe hinein, ein gewissen anderes Verhältnis zu diesen Institutionen mit sich bringt. Also erstmal. Also es setzt sich da, also diese beiden Parteien möchte ich, also die beiden Gruppen haben erstmal keine gemeinsame Analyse und sie teilen auch keine gemeinsame Programmatik. Ja, es ist erstmal eine ganz diffuse, allgemeine diffuse Unzufriedenheit, die sie gemeinsam auf die Straße bringt sozusagen. Zu den gesellschaftlichen Friktionen muss stets ein Bewusstsein hinzutreten, damit aus den Momenten der Desintegration eine Krise wird. Und für dieses Krisenbewusstsein ist es nicht unerheblich, mit welchen Begriffen und Konzepten es die gesellschaftliche Wirklichkeit zu fassen versucht. Um also der Gesellschaft die Temperatur zu nehmen, also um zu schauen, wie es denn um die Gesellschaft bestellt ist, ist es nicht nur wichtig, auf gesellschaftliche Tatsachen und Prozesse zu reflektieren, sondern auch die Theorien mit einzubeziehen, in denen diese interpretiert werden. Also in denen versucht werden, diese Prozesse und diese Ereignisse zu interpretieren. Versucht man, die oben geschilderte Situation zu analysieren und wendet sich an die Politikwissenschaft, um sich von ihr Begriffe und Konzepte an die Hand gehen zu lassen, so wird man schnell neben den alten Erklärungsmustern auch auf neue theoretische Entwürfe stoßen. Besonders hoch im Kurs stehen momentan Theorien des Politischen, die wie so viele andere Theorien in den letzten 60 Jahren aus Frankreich kommen. Ich habe gerade schon einige Namen genannt, die kommen natürlich nicht alle direkt aus Frankreich, aber zumindest sind sie doch mit der französischen Philosophie irgendwie im weitesten Sinne verbandelt, wenn man sich zum Beispiel an Agamben denkt oder so, der Italiener ist, aber ich würde das doch im weitesten Sinne zur französischen Philosophie zuzählen. Gemeinsam ist diesen Entwürfen die Vorstellung einer politischen Differenz, ich war schon direkt im Französischen drin, ja, in dieser Differenz nach Derrida, also Vorstellung einer politischen Differenz, wie sie zum Beispiel Pierre Rosanvallon in seiner programmatischen Vorlesung vom 28. März 2002 am Collège de France unter dem Titel Für eine Begriffs- und Problemgeschichte des Politischen thematisierte. Leitidee der Beschäftigung mit dem Politischen ist die Differenzierung von dem Politischen und der Politik. Das Politische soll all das umfassen, was jenseits des unmittelbaren Feldes der Parteienkämpfe um die Ausübung der Macht, der alltäglichen Regierungsgeschäfte und des Normalbetriebes der Institutionen ein Gemeinwesen ausmacht. Alles diesseits dieser eben Parteienkämpfe, Ausübung der Macht, Regierungsgeschäfte und Normalbetrieb, eben alles diesseits, soll dann eben Politik heißen. Ja? Das Politische ist jenseits davon. Das ist das, was das Gemeinwesen eigentlich wirklich ausmache. Theoretiker wie Badiou, Zizek, Agamben, Nancy, Rancière, Mouffet, Laclau und noch einige mehr gehören in den Umkreis dieses Denkens. Und all diese Theoretiker berufen sich auf die ein oder andere Art und oder über den ein oder anderen Umweg auf Heidegger, dessen ontologische Differenz der politischen Differenz Pate gestanden hat. Ähnlich wie Heidegger das Sein vom Seienden abhebt, um es dann gegen alle Seiende abzudichten, wird beim neueren Denken des Politischen dieses von der Politik abgehoben. Das Politische soll sich jenseits der Politik befinden und ist doch auf diese verwiesen, insofern sich das Politische ohne das, was die Politik im Einzelnen ausmacht, überhaupt nicht denken lässt. Es soll mit Macht, Gesetz und politischem Streit zu tun haben, aber von der konkreten Ausübung und Anwendung von Macht und Gesetz durch einen Graben getrennt sein. Die Rede vom Politischen verspricht, die langweilige Politik hinter sich zu lassen und zum Eigentlichen vorzudringen. Die Unterscheidung von Politik und Politischen scheint wie angegossen auf das am Anfang gewählte Beispiel zu passen und wurde auch schon in diesem Sinne auf die aktuelle Situation angewandt. Das hat zum Beispiel exemplarisch vielleicht für die radikale Linke, wenn man das so sagen kann, Top Berlin gemacht. Ja, in einem Artikel, der jetzt in letzter Zeit auch von der Redaktion Bahamas für die kommende Konferenz der Bahamas nochmal thematisiert und aufgegriffen worden ist, da feiern sie eben all diese Ereignisse. Also Top Berlin feiert all diese Ereignisse, die in der letzten Zeit so vonstatten gingen, eben als diese Rückkehr des Politischen auf. Ja. Und interpretiert sie genau und auch explizit mit Bezug auf diese Theoretiker in diesem Sinne. Die Piratenpartei und die Wutbürger werden in diesen Begriffen die Erscheinung einer Entfremdung der Bürger von der Politik auf der Suche nach dem Politischen oder anders gesagt, nach einer neuen demokratischen Fundierung des Gemeinwesens. Sie ließen die Politik hinter sich, um zu den Wurzeln vorzudringen. Ganz in diesem Sinne nennen sich einige Anhänger der Theorie des Politischen, einige Anhänger der Theorie der politischen Differenz radikale Demokraten. Es gibt auch eine Internetseite, Radikale Demokratie, da kommt man dann auf so einen, zu diesen Theoretikern, die dort eben auf Basis dieser Differenz da versuchen, Theorie zu betreiben. Ja, das ist also, wie gesagt, der angesagte Scheiß in der Politikwissenschaft momentan. Folgen wir der Vorlesung Rosanne Vallon noch etwas weiter, wird der Bezug des Politischen zur Demokratie klarer. Denn laut Rosanne Vallon tritt die besagte politische Differenz, Zitat, besonders deutlich in demokratischen Gesellschaften zutage, das heißt solchen, in denen die Bedingungen des Zusammenlebens nicht a priori definiert, durch Tradition festgelegt oder durch eine Autorität aufgezwungen sind. Gerade wegen der ihr zugrunde liegenden Spannungen und Unsicherheiten begründet die Demokratie das Politische in der Tat als ein weithin offenes Spiel. Zitat Ende. Die Regeln des Spiels des Politischen seien also, weil die Demokratie eine beständige Verhandlung ihrer Bedingungen ausmache, unbestimmt und ungewiss, und gerade aus dieser Unsicherheit erwachse die permanente Spannung des Spiels. Umso mehr versucht wird, Regeln und Sicherheit in das Spiel einzubringen, um dessen Verlauf zu stabilisieren, umso mehr ziehe sich das Politische zurück. Der Rückzug des Politischen sei jedoch nicht nur ein Unglück, sondern zugleich auch die Bedingung der Möglichkeit seiner Wiederkehr. Das Spiel des Politischen komme mit dessen Rückzug nicht an sein Ende, vielmehr eröffne er das Feld für einen Neuanfang oder besser eine Neugründung. Wutbürger und Piratenpartei könnten in diesem Sinne als Indiz einer Rückkehr des Politischen interpretiert werden. Sie sind Unsicherheitsfaktoren, die die bestehenden Regeln in Frage stellen und damit das Spiel des Politischen wieder entfachen könnten. So. Also was hier als Spiel firmiert wird, ja, das ist ja immer die Rede vom Spiel, dass auch andere Theoretiker, ich habe jetzt hier nicht auf diesen Rosa Vallon begriffen, aber auch der Oliver Marchert, der das in Deutschland, sein Buch heißt, auch die politische Differenz einführte, redet dann auch vom Spiel. Aber auch noch andere Theoretiker kommt immer wieder dieses Bild von dem Spiel des Politischen vor. Und dieses Spiel könnte man, oder ich denke eben, dass das ein euphemistischer Ausdruck für die Zementierung des kapitalistischen Konkurrenzkampfes ist. Es handelt sich schon deshalb um kein harmloses Spiel, weil die Regeln dieses Spiels immer wieder zur Disposition stehen. Im Gegensatz zu dem, was hier als Spiel verklärt werden soll, basieren Spiele auf Freiwilligkeit, festgesetzten Regeln und einer räumlich wie zeitlichen Begrenzung. Die Unsicherheit, die aus den fehlenden bzw. sich stets ändernden Regeln erwächst, würde nur dann eine spielerische Leichtigkeit haben, wenn nichts auf dem Spiel stünde. Das Spiel des Politischen ist jedoch tödlicher Ernst. Es ähnelt daher eher den Spielen im antiken Rom, nur gibt es beim Spiel des Politischen keine Zuschauerränge und ein Ende ist auch nicht abzusehen. Also dieser schon gerade genannte Oliver Marchert, der seine Doktorarbeit dazu geschrieben hat und jetzt auch seine Habilitation dazu geschrieben hat, die politische Differenz bei Suhrkamp rausgekommen, der hat eben in diesem Buch versucht, diese ganzen Theorien, die ich gerade schon mal, also diese ganzen Theoretiker, die ich gerade nannte, unter dem Begriff des Postfundamentalismus einzuordnen. Der Postfundamentalismus kann als Versuch beschrieben werden, ein Fundament ausfindig zu machen, wo der Glaube an die Möglichkeit eines solchen Fundamentes verloren gegangen ist. Die Gründung einer politischen Gemeinschaft soll möglich sein, obwohl es keinen Grund, auf den sie aufbauen könnte, mehr geben soll. Alle Vorstellungen eines solchen Fundamentes, werden von dieser Philosophie als fundamentalistischer Irrglaube bestritten. Also das könnte man ja jetzt erstmal denken, nicht? Anti-essentialistisch, antisubstantiell, da sind ja alles Phrasen, wie sie in der Linken auch heute gerne verwandt werden. Das hat sozusagen in dieser Denktradition, gerade eben auch Derrida und so weiter, seine Vorformulierung gefunden. Und jetzt meint man eben, über den Fundamentalismus hinaus zu sein. Ja, jetzt ist man eben ganz anti-essentialistisch, antisubstantiell und so weiter. Und meint eben, es gebe gar keinen wirklichen Grund mehr. Das sei eben der entscheidende Unterschied zu den Fundamentalisten, aber diese Gruppe oder diese Philosophen seien eben keine Anti-Fundamentalisten, sondern Postfundamentalisten. Und das, diese Feinheit bzw. diese Begrifflichkeit habe darin ihren Grund, weil mit der Hypothese von der Abwesenheit eines Letzten nicht eines jeden Grundes gearbeitet werde. Ja? Also man bestreitet die Möglichkeit einer Letztbegründung, eines festen Grundes, aber nicht die Möglichkeit einer Gründung überhaupt. Also es muss noch irgendwie eine Art von Grund geben. Ja? Oder anders, ein weiteres Zitat, bestritten wird die Möglichkeit von Letztbegründungen, nicht die Notwendigkeit partieller und immer nur vorläufiger Gründungsversuche. Im Gegensatz zu den fundamentalistischen Vorstellungen will der Postfundamentalismus keinen festen Grund, sondern nur einen stets prekären, vorläufigen Grund zur Verfügung stellen. Die Theoretiker der politischen Differenz mögen an den einen Gott und die eine auserwählte Rasse nicht mehr glauben, aber weil man sich ja für irgendetwas entscheiden müsse, entscheiden sie sich für nichts und für alles und vergotten die souveräne Entscheidung. Es kommt eben darauf an, dass man überhaupt eine Entscheidung trifft. Ja? Diese Entscheidung ist nur eins gewiss. Und das ist, dass nichts gewiss ist. Marchat nennt dies Ungewissheitsgewissheit. Ja? Der grundlose Grund wird als bloß vorläufige Arbeitshypothese gedacht, die als Ausgangspunkt akzeptiert wird, für die man sich entschieden hat, weil man sich hat entscheiden müssen. Da die Wahl aber auch auf alle anderen Möglichkeiten hätten fallen können, legt sich das entscheidende Subjekt nicht auf die Wahl fest, sondern stellt diese zur Disposition, bis wieder eine grundlegende Entscheidung getroffen werden muss. Also soll immer wieder ein neues, von vorne Spiel des Politischen beginnen. Er soll immer wieder von vorne diese Gründung in Frage gestellt werden und damit der Grund entzogen werden. Wer denn jetzt diese Entscheidung trifft, das wäre ja eine wichtige Frage. Wie kommt es überhaupt zu diesen Gründungen, die dann irgendwie, also auf irgendeine Entscheidung muss ja diese grundlose Gründung als Gründung selber nochmal zurückgehen. Darüber sprechen sich diese Theoretiker halt nie aus. Es ist dann halt vom Volk die Rede und so weiter, aber wie ein ganzes Volk sich dann überhaupt entscheiden soll, ja, das bleibt hier ja, im Dunkeln. Ja. An einem bestimmten Grund mögen die Theoretiker nicht mehr glauben, doch die unbestimmte Entscheidung himmeln sie an. Der Vorteil der theoretischen Unterscheidung von Politik und dem Politischen bestehe laut diesen Theoretikern darin, dass durch sie die Kontingenz des Politischen reflektiert und damit der fundamentalistische Trugschluss vermieden werden könne. Das Spiel des Politischen bietet keinen dauerhaften Halt zur Gründung eines Gemeinwesens. Die Unsicherheit sei nämlich insofern fundamental, als sie auch den Grund mit einschließe. Das Politische wird als substanzlose, man könnte auch sagen, bodenloser Grund verstanden. Fundamentalistische Theorien des Politischen, deren Gemeinschaftsvorstellungen, zum Beispiel auf dem Glauben basieren, alle Mitglieder eines Gemeinwesens gehören einer Rasse an oder seien von einer göttlichen Offenbarung auserwählt, entziehe das postfundamentalistische Politische als Grund den Grund. Denn in dem Moment, in dem sich ein demokratisches Gemeinwesen auf dem Politischen zu gründen suche, werde dieser Grund auch sogleich in Frage gestellt. Das Wissen um die Kontingenz der Gründung bleibe stets virulent und dadurch das Spiel dynamisch und unabgeschlossen. Sobald ein Gemeinwesen für sich ein Fundament reklamiere, auf den es meint aufbauen zu können, sei damit lediglich das Feld für das Spiel des Politischen bereitet. Ja, also es soll immer wieder in Frage gestellt, immer wieder dynamisch bleiben. Ja? Und wie es dann eben zum Beispiel Alain Badiou sagt, der Staat als eine feste Größe, nicht von Staat, kommt ja von Status, das sei eben als solche schon apolitisch. Ja? Es kann eben keine feste Größe geben, es muss eine permanente dynamische Bewegung sein. Das ist das Politische, ja? Permanenter Kampf, würde ich sagen. Ja? Sie nennen das dann Spiel. Oder eben Konkurrenzkampf. Ja? Das ist eben der permanente Dynamik des Marktes, wenn man so möchte. Ja? Die dann hier eben ontologisiert wird als Seinsgrund, der eben hier immer wieder neu entfacht werden soll oder zu dem immer wieder der neue Kontakt hergestellt werden muss. Ja. Das Ziel der Einführung eines kontingenten Grundes in die Demokratie ist es, ihr dadurch die Exklusivität zu nehmen. Also wir hatten ja schon gerade in der Einleitung auch gehört, ja, was ist denn überhaupt ein Volk, was macht ein Volk aus? All diese Fragen sollen hier eben dann nicht mehr exklusiv ausschließend beantwortet werden können, sondern dadurch, dass das immer wieder in Frage gestellt werden soll, soll hier eine Integration möglich sein und damit eine Öffnung des Volkes. Ja? In politischen Einheiten muss immer bestimmt werden, wer Teil dieser Einheit ist und wer nicht, wer Rechte hat und wer nicht. Ja? Also darum, um diese Frage geht es ja letztlich immer, wer hat staatsbürgerliche Rechte, wer darf wählen und so weiter. Ja, das sind ja die großen Fragen. Wer darf Hartz IV in Anspruch nehmen, wer darf einreisen und so weiter. Doch wenn, so die Kalkulation der Theoretiker der politischen Differenz, die Grundlage dieser Vorstellung permanent in Frage gestellt werden kann, könne auch das ausschließende Moment immer weiter zurückgenommen werden. Jede Festlegung des Personenkreises, der zum Volk dazugehöre, bedürfe einer substanziellen Vorstellung davon, was diese Personen gemeinsam hätten. Wird bestritten, dass es solch ein Fundament gibt, könne dadurch das Volk umfassende politische Band immer weiter gefasst werden und die Demokratie sich zunehmend universalisieren. Nicht? Also es gibt eben immer eine Vorstellung davon, was das Volk sei. Zum Beispiel die Rasse, das Blut sei das, was alle Arier ausmache. Und dann ist natürlich der Rahmen von Anfang an gesetzt. Deutsche können nur die Arier sein. Wenn man das jetzt aber in Frage stellen kann und immer anfechten kann, dann könne man sozusagen diesen Rahmen erweitern. Ja, dann wäre das nicht mehr so exklusiv ausschließend, sondern man könnte auch andere Elemente, andere Bestimmungen mit hineinnehmen in das Band des Politischen. Der grundlose Grund soll einem homogenen Volksbegriff oder der grundlose Grund soll vor einem homogenen Volksbegriff bewahren, der zur Ausscheidung der heterogenen drängt. Demokratie dürfe sich nicht endgültig abschließen und exklusiv werden. Also das ist so mal kurz resümiert, was hier so gedacht wird und warum das auch so gedacht wird, worin diese Theorien oder Theoretiker denken, worin ihr großer Vorteil läge und warum sie anderen Theorien überlegen seien. Aber dieser Begriff des Politischen, vielleicht ist das ja bekannt, ist jetzt nicht von diesen Leuten erst erfunden oder entdeckt worden, sondern er hat eine längere Tradition. Und zu dieser Tradition, beziehungsweise doch die älteste dieser Tradition, ist der Begriff des Politischen von Carl Schmitt aus dem Jahr 1927. Das war die erste Fassung. Dann gab es immer wieder neue Befassungen, noch eine von 1932, dann noch eine von 1933, die dann eher nationalsozialistische Züge trägt und die auch heute, wie gesagt, Carl Schmitt, man könnte sagen, das ist der Mann der Stunde, ja, ist wahrscheinlich der Politikwissenschaftler oder Philosoph, Rechtsphilosoph, zu dem am meisten publiziert wird überhaupt. Ja, also das ist ja unendlich, was da jedes Jahr rauskommt. Und insofern ist es natürlich auch wichtig für diese Theoretiker der Differenz des Politischen, sich mit Carl Schmitt auseinanderzusetzen. Für sie ist das natürlich gerade eben das Gegenstück, ein fundamentalistischer Denker, insofern als dass er eben ein nationalsozialistischer Denker war, der die Rasse oder sonstiges als Grundlage genommen hätte. Und gerade an ihm wollen sie eben erweisen, dass ihr Begriff des Politischen besser, weiter, differenzierter, demokratischer, universeller sei, als der von Carl Schmitt. Und ich möchte eigentlich zeigen im Folgenden, dass, erstmal kurz vorstellen, was Carl Schmitt für einen Begriff des Politischen hat und diesen Begriff dann mit einem Begriff des Politischen von konfrontieren, und zwar mit dem Begriff des Politischen von Chantal Mouffe, die ja auch momentan viel zitiert wird. Ihr Buch, ich habe es glaube ich sogar dabei, ja, ist in der Bundeszentrale für politische Bildung auch dann herausgekommen, ja, über das Politische von Chantal Mouffe. Kann man da bei der Bundeszentrale für politische Bildung für, ich weiß nicht, 3-4 Euro bestellen. Ist sonst bei Suhrkamp, glaube ich, auch erschienen. Und diese Vorstellungen, die sind ausbreitet, die möchte ich dann eben, weil sie sich explizit mit Carl Schmitt auseinandersetzt, hier nochmal mit meiner Interpretation von Carl Schmitt, von der ich natürlich ausgehe, dass es die richtigere ist, ja, konfrontieren. Also ich meine, dass sie hier einen Pappkameraden aufbaut und dass man, wenn man das eben sich Carl Schmitt genauer anschaut, dass sie genau das Gleiche macht wie Carl Schmitt. Ja. Und dass man auch, wenn man sich versucht, diese politische Differenz zu denken, dass man notgedrungenerweise die Konsequenzen ziehen muss, die Carl Schmitt gezogen hat. Man kommt da gar nicht raus. Ja. Und ich würde eben, wie gesagt, noch weitergehen. Ich würde sagen, dass Carl Schmitt tatsächlich insofern ein konsequenter Denker, ein aufgeklärter Denker ist, als dass er wenn auch, wie gesagt, die nationalsozialistische Konsequenz aus dem ganzen bürgerlichen Denken gezogen hat, dass man also das, was er zeigt, was der Begriff des Politischen sei, kann man auch an zum Beispiel Rousseau, Avicier und anderen frühbürgerlichen und auch anderen Denkern aufzeigen, dass die auch mit einem Begriff des Politischen avant de lettre operieren. Also, Schmidts Begriff des Politischen war eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und hier insbesondere auf die demokratische Emanzipation weiter gesellschaftlicher Kreise, wie zum Beispiel der Arbeiterklasse. Das Kriterium des Politischen, als das Schmidt die Unterscheidung von Freund und Feind einführte, sollte die politische Einheit durch Bezugnahme auf einen kollektiven Feind sicherstellen. Also es wurde gesagt, wir sind die Freunde, weil da gibt es den Feind. Und wir müssen uns gegen diesen Feind erwehren und deswegen müssen wir jetzt eine Einheit bilden, ein Volk sein. Und darüber hinaus, also nicht, weil wir uns jetzt eben gemeinsam erwehren müssen, ja, in diesem Gemeinsamen ist dann eben gesagt, wir müssen einen Burgfrieden schließen, wir dürfen jetzt nicht mehr die Klassenunterschiede in den Vordergrund stellen und so weiter. Wir müssen eine Einheit sein. Weil der Staat und sein einheitlicher politischer Wille durch die Integration vormals staatsferner gesellschaftlicher Gruppen bedroht schien, versuchte Schmidt den Staat durch Bezugnahme auf das Politische abzusichern. So lautet der zentrale Satz der Schrift, der Begriff des Politischen, Zitat, der Staat setzt den Begriff des Politischen voraus. Also das ist ja hier, also nicht der Staat setzt den Begriff des Politischen voraus. Eigentlich, und das war die traditionelle Denkungsart, wie sie zum Beispiel von Georg Jelinek auch formuliert worden ist, ist der Staat die Voraussetzung für das Politische, also für die Politik. Denn die Politik wurde gedacht als eine Sphäre des Handelns, die auf den Staat bezogen ist. Politiker sind Leute, die irgendwie im weitesten Sinne Staatsgeschäfte betreiben. In diesem Sinne wurde früher das gedacht. Jetzt wird das umgedreht durch Karl Schmidt. Das Politische wird zum Fundament des Staates. Also der Staat setzt den Begriff des Politischen voraus. Das Politische müsse zum Fundament des Staates werden, weil er sonst in einen Bürgerkrieg abzurutschen drohe. Dem gesellschaftlichen Pluralismus versuchte er durch den Begriff des Politischen Herr zu werden. Also, die Gesellschaft nicht, da gibt es einen gewissen Pluralismus, es melden sich dort unterschiedliche Stimmen, Arbeiterschaft, es gibt dort verschiedene Fraktionen und all die wollen jetzt mitbestimmen, wollen mit rein, wollen ihren Willen also geltend machen und dadurch sieht er jetzt den Staat handlungsunfähig werden. Ja? Der einheitliche Staatswille wird sozusagen gefährdet und als Reaktion darauf sagt er, wir müssen wieder eine Einheit herstellen und um das zu gewährleisten, dass es eine Einheit gibt, müssen wir projektiv sozusagen uns einen äußeren Feind vorstellen. Wir müssen uns einen Feind vorstellen, nicht nur einen äußeren, sondern auch einen inneren. Wir müssen überhaupt einen Feind haben. Ja? Und gegenüber diesem Feind sind wir dann eben eine Einheit. Und dadurch entsteht dann auch das Wir erst wieder. Ja? Weil vorher ist es ja durch den Pluralismus in Frage gestellt. Oder beziehungsweise gibt es die Einheit nicht. Also, angesichts der Bedrohung durch den Feind, die der Begriff des Politischen selbst hervorbringt, sollte die Gesellschaft ihren Parteienstreit und Zwist fahren lassen und wie ein Mann zusammenstehen. Der Feind, dem gegenüber sich das Volk zur Einheit der Gleichen formieren soll, ist für Schmidt eine innere Notwendigkeit des zu zerbrechen drohenden Staates. Die Krise des Staates, auf die Schmidt reagierte, ist die Krise der Synthese des Gemeinwillens. Sollte dieser souveräne Wille laut den aufgeklärten Theorien der Volkssouveränität aus der Aggregation der Einzelwillen entstehen, so macht es die innere Zerrissenheit der widerstrebenden Klasseninteressen erforderlich, an die Stelle der Government by Discussion den Mythos vom Volk zu setzen. Ja, also vorher war es eben so, im 19. Jahrhundert, idealtypisch oder 18. Jahrhundert, idealtypisch in England verwirklicht, da war das Parlament souverän und der Wille, der sich im Parlament bildete, der wurde durch Diskussionen gebildet. Aber im Parlament waren sowieso nur die besitzenden Klassen vertreten. Und das Parlament hat dann eben sozusagen deren Willen ideellerweise ja, vertreten. Wenn jetzt aber die Arbeiterklasse in dieses Parlament hineinkommt und ihren Willen dort mit einbringt, dann kommt man unter Umständen nicht mehr zu einem einheitlichen Willen. Dann ist dieser Wille gefährdet. Und das bringt ein Problem mit sich. Ja? Also auf das eben, wie gesagt, Schmidt hier reagiert. Der Mythos, also vorher gab es eben den Gemeinwillen und jetzt ersetzt Schmidt diesen Gemeinwillen durch die Vorstellung eines Mythos vom Volk, ja, eines schon immer dagewesenen, daseienden deutschen Volkes. Ja. Und dieses deutsche Volk sei eine eigene Qualität, wir haben schon gehört, er sagt nachher, sei eben naturhaft, rassenhaft, ja. Aber in seiner Schrift, wo er das macht, in seiner Parlamentarismus-Schrift zur geistesgeschichtlichen Lage des Parlamentarismus, da sagt er auch, andere Möglichkeiten seien denkbar. Also es könne auch die Tugend zum Beispiel sein, der tugendhafte Einsatz für den Staat. Das könnte eben auch eine Grundlage bilden. Es muss nicht unbedingt die Rasse sein. Er wählt nachher dann eben die Rasse, weil das eben gerade eben auch zu Pass kam, weil das eben der nationalsozialistische Geist war, dem er sich dann eben auch andient. Oder andiente. So. Also der Mythos vom ursprünglich vorgeschichtlichen Volke ist die Entsprechung zum Feind. So, war das Parlament in Zeiten des Zensuswahlrechts der Ort, an dem das ideelle Klasseninteresse der Bourgeoisie sich artikulierte, so macht es die Ausweitung des Wahlrechts und des damit verbundenen Eindringens der Arbeiterklasse in diese Institution erforderlich, die Souveränität in die Exekutive zu verschieben. Also die Exekutive soll sich jetzt vom Volkswillen sozusagen oder vom Parlament lösen. Das ist ja auch eine Reaktionsweise oder ein Ablauf, wie er auch schon mal beobachtet worden ist oder diagnostiziert worden ist von Karl Marx im 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Dort zeigt er ja auch, wie angesichts der Arbeiterklasse, die jetzt in den Staat hineindrängt, sozusagen die Bürgerschaft auf ihren eigenen Willen verzichtet und ein Diktator das Feld überlässt, diesen Louis Bonaparte. Ja. Also da wird auch die Exekutive, die Bürger akzeptieren einen Diktator, weil sie von ihm erhoffen, dass er besser sozusagen ihren Willen durchsetzen kann gegen die Arbeiterschaft. Und eine solche, das ist jetzt noch eine recht traditionelle Analyse, aber so eine Analyse des Nationalsozialismus darauf aufbauend, hat dann ja auch August Thalheimer zum Beispiel versucht. Und erstmal als Beschreibung dieser Verschiebung der Gewalt in die Exekutive ist das ja auch erstmal zutreffend. Also, um die Handlung der Exekutive jedoch weiterhin im Sinne der Volkssouveränität legitimieren zu können, ersetzt Schmidt den rationalistischen Gemeinwillen durch den mythischen der nationalen Substanz. Also Schmidt sagt immer noch, der Diktator Hitler ist ein Volkstribun. Darin äußert sich durch Hitlers Mund, äußert sich unmittelbar die nationale Substanz. Der Führer ist das Sprachrohr des Volkes. Das ist die Idee von Schmidt, ja, und das hat er dann probiert, eben hier staatstheoretisch abzusichern. Er verlässt also nie den Rahmen der Legitimation der Volkssouveränität. Er sagt ganz klar, das ist noch eine recht frühe Schrift, Caesarismus und Demokratie gehen zusammen. Durch die Substanz seien Regierende und Regierte qualitativ gleich, lediglich quantitativ verschieden. Ja, also Hitler ist ein Deutscher, das Volk sind Deutsche, die sind qualitativ gleich, haben die gleiche nationale Substanz, basieren auf dem gleichen Grund, das gleiche Fundament könnte man sagen, ja, das gleiche rassische Fundament. Und jetzt herrschen an der Spitze stehen halt wenige und unten sind halt viele, aber das ist nur ein quantitatives Verhältnis. Qualitativ sei beides das gleiche. Einer solchen Ermächtigung der Exekutive standen jedoch verschiedene Barrieren entgegen, die zunächst beseitigt werden mussten. Insbesondere die Gewaltenteilung, die Allgemeinheit des Rechts, die geheime Wahl und das Parlament waren Schmidt ein Dorn im Auge. Diese Bestandteile des demokratischen Systems der Weimarer Republik denunzierte er als nicht demokratische Bestandteile, die dem Liberalismus zugehörten und als solche abgeschafft gehörten. Neben Martin Heidegger gehört Karl Schmidt zu denjenigen deutschen Theoretikern, denen die aktuellen Theoretiker des Politischen ihre Referenz erweisen. Hierbei sticht Chantal Mouffe hervor, die unter anderem eine Schrift unter dem Titel The Challenge of Carl Schmidt herausgab und ein anderes Buch unter dem Titel Über das Politische verfasste. Sie folgt Carl Schmidt nicht nur in der Verwendung seiner Begrifflichkeit, sondern auch in seiner Unterscheidung von Liberalismus und Demokratie. Ein anderes Buch aus ihrer Feder trägt den Titel Das demokratische Paradox. Das habe ich sonst dabei, aber bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Also, aber in diesem Buch, das demokratische Paradox, erklärt sie, dass das Paradox der liberalen Demokratie in dem Vorhandensein eines für diese Demokratie konstitutiven Spannungsverhältnisses von liberalen und demokratischen Elementen bestehe. Das sei also gerade das Paradox. Es gibt zwei Logiken. Es gibt die Logik der Erfolgssouveränität und es gibt die Logik des liberalen Rechtsstaates. Und die liberale Demokratie, die sie verficht, lebt sozusagen, das ist das Paradox davon, dass diese beiden Spannungen, diese beiden Logiken unter einem Dach vereint sein. Das macht eben gerade jetzt die Spannung aus, das macht das Paradox aus, ja? Nach Mouffet. Das Problem heute, und jetzt also stellt sie wieder eine Diagnose, ja, die ist eben nicht so viel anders, wie wir sie schon gehört haben. Das Problem heute bestünde in der hegemonialen Stellung der liberalen Elemente. Also sie will jetzt das demokratische Element stark machen, weil sie glaubt, dass es eine neoliberale Hegemonie gäbe und die müsse jetzt eben angegriffen werden. Ein Zitat. Heute besteht, schreibt sie, die vorherrschende Tendenz darin, Demokratie fast gänzlich mit dem Rechtsstaat und der Verteidigung der Menschenrechte zu identifizieren und das Element der Volkssouveränität, das als obsolet erachtet wird, beiseite zu lassen. Damit wurde ein Demokratiedefizit erzeugt, das, betrachtet man die zentrale Rolle der Idee der Volkssouveränität im demokratischen Imaginären, sehr gefährliche Auswirkungen auf die Bindekraft demokratischer Institutionen haben kann. Also auch diese Diagnose fügt sich wunderbar in diese schon beschriebenen Verhältnisse ein. Scheint so, dass es da sozusagen eine Korrespondenz gibt, ja, aber das liegt eben auch vielleicht daran, dass dieses Interpretationsschema, wie diese Theoretiker vorgeformt haben, sich wirklich verallgemeinert hat auch. Ja. Mir geht es nun also darum zu zeigen, dass wer dieses Defizit mit Hilfe der Bezugnahme auf das Politische zu kurieren gedenkt, auch die Folgen daraus tragen muss, also zwangsläufig zu den Konsequenzen gelangt, die schon Schmidt eben zog. Ja. Also man kommt da nicht raus. Auch Mouffet kommt jetzt sozusagen in diese Falle des fundamentalistischen politischen Begriffs des Politischen, obwohl sie ja doch postfundamentalistisch sein möchte. Mouffet übernimmt von Schmidt also die Unterscheidung von Liberalismus und Demokratie, möchte beide aber als widerstrebende Momente unter dem Dach der liberalen Demokratie vereinen. Problematisch ist es aus ihrer Sicht, wenn dieses Spannungsverhältnis zu einer Seite hin aufgelöst würde. Ihr Interesse ist es also nicht, den Rechtsstaat und die Menschenrechte abzuschaffen, sondern den Streit zwischen den Logiken der beiden Prinzipien auf der Grundlage des Politischen zu institutionalisieren. Und damit ist sie tatsächlich noch eine recht milde Vertreterin, deswegen habe ich sie gewählt, dieser ganzen neuen Denkungsart. Wenn man sich solche Leute wie Badiou oder Agamben anguckt, dann schlagen die einen ganz anderen Ton an. Sie wollen das Politische wirklich radikal antistaatlich eben verstehen und sie wollen wirklich den Staat angreifen. Also von Badiou das Vorbild ist dann eben die Kulturrevolution von Mao. Ja? Der ist ja ein richtiger Maoist und der möchte die permanente, dynamische Volksmasse, ja, gegen den Staat mobilisieren. Das ist also noch eine radikalere Variante, aber wie gesagt, Mouffet möchte das eigentlich nur in irgendwie ein Spannungsverhältnis erhalten. Ja? Also deswegen ist sie noch relativ gemäßigt, wenn man so möchte. Weil dieser Streit aber nicht rational geführt werden könne, das leugnet sie von Anfang an, sie sagt eben, dieser ganze Streit sei kein rationaler Streit, ja. Es ginge hier um kollektive Identitäten, die unter diesem Dach vertreten würden. Und weil das jetzt eben kein rationaler Streit sei, gilt ihr die leidenschaftliche Feindschaft als eine wertvolle Zutat, um den Streit innerhalb der Institutionen einen dynamischen Charakter zu verleihen. Also muss immer angefacht werden, weil sonst würde das Politische halt eingehen. Ja? Das Politische ist ja dieses Spiel des Politischen, die immer ständige Infragestellung. Und dafür braucht es halt als Triebkraft dieser Leidenschaften, die eben Karl Schmidt gegen den äußeren Feind mobilisieren wollte. Da Mouffet die Begriffe und Fragestellungen Karl Schmidts übernimmt, stellt sich das Problem für sie wie folgt. Zitat. Wie lässt sich eine Form von Kommunalität ins Auge fassen, die stark genug wäre, einen Demos zu instituieren und dennoch mit gewissen Formen des Pluralismus, religiösen, moralischen und kulturellen Pluralismus sowie Pluralismus von politischen Parteien möglich wäre? Also jetzt stellt sich halt die Frage, wie kann ich jetzt einen Demos schaffen, ja, wie kann ich einen Demos hinbekommen und trotzdem in diesem Demos Pluralismus zulassen, ja, was für Karl Schmidt ja eine Unmöglichkeit darstellte. Während Schmidt dem Pluralismus innerhalb der Gesellschaft mit dem Begriff des Politischen begegnete, sie also durch einen projektiven Feind vereinheitlichen wollte, zielt Mouffet darauf, den Feind in die politische Einheit zu integrieren und mit und durch ihn Pluralismus als Bestandteil der Einheit zu denken. Sie kommt dadurch aber in das Dilemma, die Mobilisierung der Leidenschaft gegen den jeweiligen Feind sublimieren und zähmen zu müssen. Also das sind Begriffe von ihr, sie spricht dann von einer Sublimierung und Zähmung. Ja. Ihr Problem ist es also, einen Weg zu finden, den Freund-Feind-Antagonismus unter Kontrolle zu halten, um die Formen von Ausschluss ständig herauszufordern und eben damit diese Erweiterung des politischen Bandes zu ermöglichen. Ja, indem ich also den Feind mit integriere, ist es ja eben dann nicht mehr dieser fundamentalistische Grund, sondern das haben jetzt mehrere Leute, also unterschiedliche Logiken Platz auf diesem Fundament, und damit habe ich ja jetzt sozusagen schon den Ausschluss erweitert. Also ich habe jetzt den Ausschluss nicht mehr so rigide. Im Folgenden möchte ich zeigen, warum Ophé genau dies nicht gelingen kann, warum also auch bei ihr das Moment der Schließung, das vom eigentlichen Prozess der Konstitution des Volkes erfordert wird, einen fundamentalen oder besser existenziellen Charakter annimmt. Auch ihre Theorie führt zwangsläufig zur antagonistischen Feindschaft, und das, obwohl sie, gleich den anderen Theoretikern der politischen Differenz, sich durch diese Unterscheidung von ihr freigemacht haben will. Die Gleichheit der Mitglieder, die für Schmidt die Voraussetzung der Einheit des Staates war, taucht bei Mouffet unter dem Namen der Kommunalität auf. Diese Kommunalität könne als Basis eines demokratischen Pluralismus dienen, weil die Identität auf ihrer Grundlage als Ergebnis des politischen Prozesses hegemoniale Artikulation hergestellt werden könne. Also nochmal, die Kommunalität könne als Basis eines demokratischen Pluralismus dienen, weil die Identität auf ihrer Grundlage als Ergebnis des politischen Prozesses hegemoniale Artikulation hergestellt werden könne. Der entscheidende Unterschied zu Schmidt sei eben, dass sie Identität als Resultat einer politischen Konstruktion betrachte, während Schmidt von einer empirisch gegebenen, substanziellen Identität ausgehe. An dieser Darstellung bekommen Mouffet selbst Zweifel, die sich lohnen, genauer anzuschauen, weil ihr an Schmidt ihr eigener blinder Fleck aufgeht. Also ich hatte ja schon dargestellt, dass es bei Schmidt eben genauso nicht ist, wie sie es jetzt darstellt. Diese Identität der Rasse oder sonst irgendwas ist bei ihm eben nicht vorgegeben, sondern das Heteronome, das ist nicht diese Gefahr vom Feind, die ist ja bei Karl Schmidt auch immer gegeben. Deswegen spricht nämlich Karl Schmidt davon, dass das Volk sich sozusagen die Rasse erst herstellen muss. Und das ist auch bei den Nazis ja immer die Vorstellung gewesen, die Deutschen nach Vorstellung der Nazis sind ja ein schwaches Volk, ein zugrunde gehendes Volk, weil sie durchsetzt ist, nicht rassisch rein und blütig sei, und deswegen müsse das deutsche Volk eigentlich erst hergestellt werden, gezüchtet werden. Deswegen hat man ja diese ganzen Züchtungsprogramme da und so weiter gemacht. Ja. Und da sieht man eben, dass es selber die Rasse von Karl Schmidt als ein politisches Konstrukt betrachtet worden ist. Also der Karl Schmidt war da ganz postmodern, fortschrittlich. Ja. Also aber diese Zweifel erscheinen jetzt Mouffet selber. Mouffet sieht ja selber, dass es dort irgendwie nicht ganz so zugeht, wie sie sich das jetzt gerne hätte, dass also Karl Schmidt eine vorgegebene empirisches Faktum an Identität annehme, während sie jetzt davon ausgeht, dass diese Identität sei etwas, was im freien Spiel durch Konstruktion erst entstehen würde. Ja, dieses scheint ihr jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Zitat: Einerseits scheint er, also Schmidt, ernsthaft die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Pluralismus zur Auflösung der Einheit des Staates führen könne. Wenn diese Auflösung allerdings eine charakteristisch politische Möglichkeit sein soll, so beinhaltet sie auch, dass die Existenz solch einer Einheit selbst ein kontingentes Faktum ist, das eine politische Konstruktion erfordert. Nicht? Also das müsste dann so sein. Wenn die politische Einheit des Pluralismus in Frage gestellt werden könne, dann müsste ja auch diese Einheit erstmal überhaupt als Konstrukt gedacht werden können. Auf der anderen Seite wird die Einheit allerdings als ein Faktum dargestellt, dessen Offensichtlichkeit ihre politischen Produktionsbedingungen ignorieren könnte. Zitat Ende. Nun habe ich in meiner Darstellung des Schmidtschen Begriffs des Politischen schon vorweggenommen, dass Schmidt sich des konstruktiven Charakters des Feindes und der Gleichheit bewusst ist. Dass er also weiß, dass es des Feindes bedarf, damit die Einheit des Staates sichergestellt werden kann. Und ein berühmter Sentence von Karl Schmidt heißt eben auch: Der Feind ist die eigene Frage als Gestalt. Also ich muss mich, meine eigene Gestalt, die Gestalt des Volkes überhaupt erst gewinnen, indem ich mir den Feind angucke. Und dieser Feind ist sozusagen eine Konstruktion. Die gibt es eben so nicht. Es ist ein projektiv hergestellter Feind. Deswegen sagt er auch, das könnte man als Antisemitismus der Vernunft bezeichnen. Er sagt dann auch an einem Juristentag, wo er als also ein Treffen nationalsozialistischer Juristen sagte eben auch, der Jude, für den Juden würde man sich nicht kümmern, weil es den Juden gäbe oder sowas, sondern man würde sich mit ihnen beschäftigen, um sozusagen das eigene deutsche Wesen zu finden. Ja? Also durch die Verfolgung des Feindes gewinnt man sein eigenes Wesen. Schmidt ist sich des konstruktiven Charakters des Feindes und der Gleichheit bewusst. Er weiß also, dass es des Feindes bedarf, damit die Einheit des Staates sichergestellt werden kann. Des von ihr bei Schmidt gerügten Taschenspielertricks, also einerseits Identität herstellen zu wollen und zugleich zu behaupten, diese sei ein empirisches Faktum, bedient sie sich allerdings selbst. Denn auch ihr ist es nur möglich, auf der Grundlage eines gemeinsamen Fundamentes von einem Volk zu sprechen. Dieser Grund, den sie Kommunalität nennt, muss stark genug sein, den Streit der Gegner innerhalb der politischen Einheit aushalten zu können. Zitat, das heißt, es muss zwischen den miteinander im Konflikt liegenden Parteien eine Art gemeinsames Bandes bestehen, damit sie den jeweiligen Gegner nicht als vernichtenden Feind betrachten. Wie das für die Freund-Feind-Unterscheidung bezeichnet war. Also der Feind soll jetzt in die Einheit hineingeholt werden, soll als Gegner depotenziert werden, aber das muss es ja erstmal ein politisches Band geben, es muss einen gemeinsamen Grund gehen, auf den sie überhaupt ihren Streit ausfechten können, weil sonst würde der andere ja in ihnen den Feind erkennen und ihn totschlagen. Ja? Das darf ja nicht sein. Obwohl sie also die Identität des Volkes als eine beständig ausgehandelte vorstellt und ihr Begriff des Politischen den Ansprüchen des Postfundamentalismus genügt, bedarf der Streit um die Identität selber einen Grund, auf dem er geführt werden kann. Als das Gemeinsame, das bei Schmidt unter dem Namen substanzielle Homogenität, nationale Substanz und so weiter, eben diesen Mythos firmiert und vom Mouffet als fundamentalistischer Trugschluss denunziert wurde, taucht bei ihr nun das Faktum eines gemeinsamen symbolischen Raumes auf, den die Gegner miteinander teilten. Also diese Grundlage, auf der sie jetzt ihren Streit führen können, ist der geteilte symbolische Raum. Ja, das ist ja selbst offensichtlich ein Faktum. Ihr vermeintlich unendlicher Regress kontingenter Infragestellungen kommt an diesem Punkt an ein Ende, an dem sie auf eine Identität begründendes gemeinsames Faktum rekurrieren muss. Wer nicht bereit ist, die in diesem Raum geteilten Symbole zu akzeptieren, wird vom Mouffet als nicht zu integrierender Feind gekennzeichnet. So kennt sie zum Beispiel Vertreter von Herrschaftsvorstellungen, mit denen kein Staat zu machen sei, da sie demokratische Verfahrensweisen, die den politischen Streit regulierten, nicht akzeptierten. Also das ist ein indirektes Zitat von ihr, ja. Und die deshalb ausgeschlossen werden müssten. Ja, also die Legitimität des Staates in Frage gestellt, muss ausgeschlossen werden. Ja. Man muss sich eben auf diesen gemeinsamen symbolischen Raum einigen können. Das sei deshalb so, begründet sich jetzt diesen Ausschluss, Zitat, weil antagonistische Legitimitätsprinzipien nicht innerhalb derselben politischen Assoziation koexistieren können, ohne die politische Realität des Staates in Frage zu stellen. Gefahr für die Demokratie geht vom Mouffet zufolge aber auch von den Vertretern aus, für die Demokratie. Gefahr für die Demokratie geht Mouffet zufolge aber auch von den Versuchen aus, den für die Demokratie konstitutiven Antagonismus stillzustellen, also den Streit der Gegner selbst beenden zu wollen. Diese Feinde des Politischen, die den Antagonismus im Namen ihrer antipolitischen Vision negieren, sind die wahren Feinde der Demokratie. Mouffet bezeichnet sie als Neoliberale und Rationalisten, die mit ihren theoretischen Strategien einen Konsens auf der Grundlage rationaler Interessen oder moralischer Grundüberzeugungen herzustellen versuchen. Dies seien, sagt sie, gefährliche Versöhnungsutopien. Ja, gefährliche Versöhnungsutopien. Es kann keinen Stillstand geben. Der Konkurrenzkampf, dieser Kampf ums Dasein darf nie ein Ende finden. Wer das irgendwie versucht, ja, wer hier Versöhnung anstrebt, das ist ein gefährlicher Versöhnungsutopist. Ja. Diese Feinde lassen sich nicht zu Gegnern depotenzieren, weil sie das Spiel des Politischen grundsätzlich in Frage stellen. Der Feind des Politischen ist also auch bei Mouffet ein existenzieller Feind. Zitat, wir sollten aber anerkennen, schreibt Mouffet, dass die Wir-Sie-Beziehung unter bestimmten Umständen immer antagonistisch werden, das heißt, sich in eine Beziehung von Freund-Feind verwandeln kann. Dies geschieht genau dann, wenn das Wir den Eindruck gewinnt, dass sie stelle die Identität in Frage und bedrohe seine Existenz. Also wer das Wir in Frage stellt, ja, dann wird hier die Freund-Feind Antagonismus hier mobilisiert, ja. Und um den existenziellen Ernst dieses Antagonismus herauszustellen, führt sie als Beispiel den Zerfall Jugoslawiens an, der bekanntermaßen kriegerisch vonstatten ging. Weil sie jetzt aber eben doch postfundamentalistisch ist, möchte sie das alles nicht so ganz aussprechen. Sie geht also davon aus, dass auf diesem das Spiel des Politischen unbedingt notwendig sei, damit es permanent eben diese Dynamik fortexistieren könne. Wenn die Möglichkeit unterbunden wird, dass sich dieser Streit äußern kann, wenn also die Institutionen dafür fehlen, dann würde der Streit erst umschlagen in diesen existenziellen Antagonismus. Also, man könnte es auch so ausdrücken, dass ich getötet werden würde, ja, von jemandem, das hängt damit zusammen, dass ich ihn vorher nicht erlaubt habe, mich zu ohrfeigen. Ja. Die Tötung ist also Resultat davon, dass man sich vorher diesen Streit nicht hat liefern können. Und dann, wenn die Leute nicht mit auf diese Grundlage des Politischen miteinander streiten können, dann würden sie dazu gedrängt, den anderen töten zu müssen. Ja. Also schuld sind die, die das Politische negieren, nicht das Politische selber. So, ich glaube, ich habe lange genug geredet. Machen wir hier einen Cut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie wird es gehalten? Pause, sollen wir noch irgendwie Fragerunde machen?
Fragen, wir können Fragen vielleicht anschließen.
Okay.
Ja, ich habe eine Frage zum Satz, den Sie ganz zu Anfangs gesagt haben. Der Wahre Volkssouveränität können als direkte Demokratie, aber als auch repräsentative Demokratie indirekt verstanden werden oder interpretiert werden. Der Herr Vorn, der die andere Moderation gesagt hat, hat gesagt, dass er das interpretiert, verstanden nach dem Grundgesetz 20, Satz 2, als indirekt repräsentativ. Mhm. Sehen Sie das genauso oder haben Sie eine andere Definition des Begriffes?
Also ich hatte gesagt, Volkssouveränität kann in zweierlei Weise interpretiert werden. Nicht einerseits, dass es eben wie bei Rousseau gedacht wird, ja, das Volk regiert sich selbst, eben durch, wie es im Volksentscheiden sozusagen der Fall ist, oder idealerweise der Fall sein sollte. Oder die andere Form wäre, dass sich das Volk eben Vertreter, Repräsentanten stellt, die dann über das Volk herrschen.
Genau. Wie Sie persönlich das halten?
Ich denke, wie gesagt, was ich jetzt ja eben darstellen wollte, ist, dass wenn man eben Volkssouveränität nimmt und man selbst, wenn man jetzt die aufgeklärten Modelle nimmt, ja, Rousseau oder sonstiges, also jetzt nicht diese, also selbst die fortgeschrittenste oder die radikalste Volkssouveränität, also die Verfassung der Volkssouveränität, die jakobinische von 1793, die dann ja sagt, alle können Mitglieder der Frankreichs werden, die mit den Vorstellungen teilen, die das wollen, die hier geheiratet haben, die seit so und so vielen Jahren, seit 2 Jahren oder so viele Monate in Frankreich leben, also einen sehr offenen Begriff von Volk hat, einen sehr weiten Begriff von Selbstbeteiligung oder Mitbeteiligung, selbst dann kommt man ja nicht darum rum, irgendeine Gemeinsamkeit zu formulieren, was das Volk jetzt eigentlich sei. Also man wieder auf so ein Fundament zu rekurrieren. Und wie ich gerade zeigte, würde ich eben, man könnte an Rousseau zeigen, dass auch Rousseau ein Begriff des Politischen zugrunde liegt. Und insofern würde ich denken, dass auch, also dass die Volkssouveränität hier Teil des Problems ist.
Also mich interessiert nicht, was Rousseau gedacht hat. Mir geht es darum, in diesem Anführungstext, der in diesem Heft ist, sagen Sie ja, dass die Volkssouveränität besser eine Fiktion bleiben sollte. Ja. Um zu wissen, was Sie damit meinen, muss ich wissen, ob Sie Volkssouveränität als direkte Demokratie verstehen oder als indirekte.
Ja, also in diesem Zusammenhang habe ich das so gedacht, dass Volkssouveränität von diesen Leuten, die ja da benannt sind, Wutbürger und so weiter, dass die natürlich die Politik beseitigen wollen, um jetzt direkt zur Tat schreiten zu können. Also das Volk will sich unmittelbar äußern. Das hatte ich am Anfang auch so probiert, diesen Kontext herzustellen.
Also Sie sagen, Volkssouveränität ist die repräsentative Form?
Nein, ich sage, Volkssouveränität ist ein Problem. Ich hoffe, dass die Volkssouveränität dadurch gemildert werden kann. Und das, denke ich, das ist sozusagen das, was ihr noch diesen Wutbürgern entgegensteht. Das sind diese rechtsstaatlichen Elemente. Diese liberalen Elemente, ja, Rechtsstaatlichkeit, allgemeines Gesetz, ohne Rückwirkung und so weiter. Die schaffen es, dass sozusagen das Volk sich nicht so unmittelbar sich so in den da betätigen kann, seinen Willen unmittelbar äußern kann.
Also Sie sagen, Volkssouveränität ist für Sie diese direkte Form.
Ja, genau.
Sie ab. Also interpretieren Sie den Begriff anders als er und vermutlich auch anders als das Grundgesetz.
Ich habe ja gesagt, das Grundgesetz sagt, Sie haben vollkommen recht, ja. Ich interpretiere es so wie das Grundgesetz, nur das Grundgesetz, es gibt zwei Möglichkeiten, die Volkssouveränität zu interpretieren, so wie das Grundgesetz, und im Grundgesetz verankert sind ja auch die Möglichkeiten direkter Beteiligung durch den Volksentscheid. Also es ist eine, hier gibt es sozusagen zwei Formen der Beteiligung des Volkes.
Das ist schwierig, wenn Sie sagen, Sie interpretieren es genauso wie das Grundgesetz, sagen aber gleichzeitig so eine Fiktion bleiben.
Ja.
Was Sie damit sagen, ist, dieser Artikel wird abgeschafft.
Ich habe am Anfang, wenn ich das nochmal sagen darf, am Anfang geschrieben, dass das Volk möchte, dass die Gewalt, die ja vom Volke ausgehen soll, laut dieser Formulierung des Grundgesetzes, alle Gewalt geht vom Volke aus. Und die Wutbürger möchten diese Gewalt wieder zurücknehmen, in ihre Hände. Sie fühlen sich von den Repräsentanten schlecht vertreten. Ja? Und ich sage, sie soll besser also nicht in die Hände des Volkes direkt gelangen. Sie soll Fiktion bleiben.
Also doch mal angeboten.
Da ist
man
noch eins. Ich verstehe es mit dem anderen nicht. Ja, bitte.
Ja, Sie haben viel von Frankreich oder aus der Richtung von Frankreich gesprochen. Frankreich ist ein Zentralstaat und da gibt es ja grundsätzlich ein anderes Gefühl als hier in Deutschland. Und der Vermut oder empfinde das auch so, dass wir eigentlich ein Vielvölkerstaat sind, wo Grenzen gezogen sind. Und wir sind schon ein Tier, aber wenn man dann jetzt direkt oder sehr viel von Frankreich nach hier übertragen würde, da vermute ich, dass da sämtliche Strukturen dann auch zu ändern sind. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, sind zwei unterschiedliche staatliche Modelle, vollkommen klar. Ja. Wir haben ja auch hier keine präsidentielle Demokratie, aber mir ging es um das Wir, das Problem, dass das Wir das Problem
ja,
darstellt.
Ich bin ja auch zu der Stadt zugehörig, da habe ich ja ein Gefühl.
Ja, da kann sich ja jeder, wie gesagt, aussuchen, wo er hingehören möchte. Mir ging es um dieses politische Wir, dem ich zeigen wollte, dass dieses Wir als solches das Problem darstellt. Ja. Also, auf Ihre Frage, wenn man das französische Modell auf Deutschland übertragen würde, müsste natürlich einiges umgekrempelt werden. Ja, klar.
Ist das gewollt? Oder ist das die Konsequenz?
Also sagen wir mal so, an einem Punkt, man könnte zumindest sagen, dass die Merkel ja sich immer präsidentieller verhält. Da haben wir ja schon sozusagen den Einzug eines präsidentiellen Systems. Ja. Die Merkel enthält sich ja allen Parteienzwist und steht über den Parteien. Ja, da haben wir schon ein präsidentielles System langsam, was sich abzeichnet. Ja, also. Aber, okay. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da ganz hinten mit dem Gelben.
Nach Paul Schmidt, und zwar, das Volk, um geeinigt zu werden, ein Feindbild braucht, muss dieses Feindbild wirklich in Form von Personen, Menschen sein, oder kann es auch ein Feindbild, wie zum Beispiel die Finanzkrise sein, wie wir es ja da hatten, weil dann, also nach den Umfragen werden die Bürger den regierenden Parteien dann immer anhänglicher, je stärker die Krise ist.
Ja, das Volk wirft sich ja sozusagen in den Staat und erwartet vom Staat sozusagen, dass der Staat es nun in Schutz nehme vor diesen Feinden. Und Karl Schmidt sagt, es kann nur einen Feind geben und dieser eine Feind ist immer der Jude. Ja? Das mag der Liberalismus, ist nicht der Liberalitätsjude, da gibt es den Finanzjuden, da sind alles Masken ein und desgleichen. Egal was nicht, die Kommunisten, alles sind Juden, ja, für Karl Schmidt. Und da sagt auch, man müsse ihnen gar nicht erweisen, dass die Kommunisten keine Juden seien, das ist für ihn irrelevant, weil es muss einen Feind geben. Wenn es verschiedene Feinde gäbe, dann hätte man ja auch nicht, weil sich diesem Feind gegenüber ja die Identität des Wir feststellt, ja, dann hätte man, wenn man verschiedene Feinde hätte, auch verschiedene Identitäten. Das kann ja nicht sein. Also darf es nur einen Feind geben. Also nicht dem. Insofern, also er sieht hinter all, da sind alles nur Masken ein und desselben Feindes, sagt er. Und man sieht es ja auch heute nicht, ich meine, das ist ja austauschbar, ja, Anti-Amerikanismus. Also da gibt es ja diese ganze Überschneidung in diesem Syndrom, das hängt ja miteinander zusammen. Ja, man sieht ja tatsächlich überall dort den gleichen Feind wirken letztlich, ja. Also zumindest in diesen Wahnvorstellungen der Leute changiert das ja ruckzuck von dem einen zum anderen. Das funktioniert, das geht ja alles nahtlos ineinander über. Ja? Dieses Bewusstsein hat sich ja von jedem empirischen, also alles wird ja aufgegriffen und in dieses Wahngebilde eingefügt. Ja? Und das durchaus, wie gesagt, wie man an Karl Schmidt sagen könnte, durchaus vernünftig im Sinne, dass er das eben bewusst vollzieht auch. Ja? Also insofern man davon Bewusstsein sprechen kann. Aber zumindest erfüllt er diesen Wahn mit Bewusstsein. Weitere Fragen?
Ganz kurz, in den
letzten Tod ersetzen kann, ist irgendwie, dass die OP meint, um das Kritische ausgehen zu können auf diesem politischen Raum. Braucht dafür jetzt auch Institutionen?
Ja, bei Mouffet muss sozusagen dieser Streit institutionalisiert sein. Sie will ja, sie sagt ja, ihr Modell heißt ja liberal, also sie nennt das liberale Demokratie. Und sie möchte ja, also deswegen macht, das macht sie ja noch sozusagen hier zu einem gewissen ja, recht, ja, wie soll man sagen, nicht so einen radikalen Vertreterin dieses Denkens wie zum Beispiel Badiou oder Zizek. Ja? Sie möchte noch ein Spannungsverhältnis haben, in dem liberale Institutionen, wie zum Beispiel Parlament, Gerichtlichkeit, Gesetz und solche Sachen, dass die weiter halten bleiben. Sie sieht aber das Problem darin, dass jetzt von Seite des Liberalismus versucht wird, einen Konsens herzustellen. Und dieser Konsens wäre ja die Beendigung des Streites. Das wäre die Negierung des Politischen und das geht nicht. Das wäre eben dann diese gefährlichen Versöhnungsutopien, die sie unbedingt bekämpfen muss und die sie eben, wie gesagt, da wo die Gefahr ist, sieht man schon, davon geht sozusagen eine gewisse Feindschaft aus. Ja? Also sie hat ja nicht, von ungefähr kommt es ja, dass sie die gleichen Feinde identifiziert wie dann auch Karl Schmitt. Ne? Also der Neoliberalismus, diese Ausschließlichkeit auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, das ist ja schon ein Dorn im Auge. Sie will zwar irgendwie verwirklichen, sie weiß, es geht nicht ganz ohne, aber das ist, man könnte sagen, tatsächlich eine Inkonsequenz ihres Denkens, für die man noch dankbar sein muss. Man möchte ja bei all solchen Leuten nie, dass sie wirklich radikal werden, ja, wenn sie die eigenen Konsequenzen aus ihren Denken ziehen. Man ist ja froh, wenn die inkonsequent sind. Noch sonst eine weitere? Sonst?
Ich hätte noch eine Frage. Ja? Was kann ich jetzt tun, um das Problem zu lösen?
Man kann versuchen, dieses Wir beständig in Frage zu stellen. Mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. Und sich mit anderen Leuten darüber zu reden, wie einem die Wirklichkeit zumutet, sich da doch irgendwie einzufügen. Ja, man muss sich halt irgendwie doch da erwehren. Und da muss man einfach wissen, wie funktioniert dieses Denken. Ja, sie nimmt ja offensichtlich, dieses Denken gibt sich eine andere Form, ganz aufgeklärt, ganz links, ja, anti-essentialistisch, man kennt diese ganzen Phrasen. Und unter der Hand kommt das alte Denken dann doch wieder hier zum Vorschein. Ja. Und um das eben, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich mit, ja, man muss da sich, also was ist zu tun? Die Hoffnung ist natürlich, dass sich dann hier, wie es, glaube ich, der Herr Brun, Jochen Brun formuliert hat, einen kollektiven Kritiker zu formen, ja. Der kann sich natürlich nur durch Diskussionen, Auseinandersetzungen formen, ja. Hoffen, dass man vorankommt, ja, sich mit diesen Zumutungen erwehren kann. Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein, das ist nicht viel. Bitte.
Wenn man nichts gemeinsam hat, dann soll eben wirklich werden, miteinander auszukommen.
Bitte nochmal?
Möge so gar nichts gemeinsam
haben. Naja, dieser kollektive Kritiker, die Basis des kollektiven Kritikers, könnte man ja sagen, ist jetzt wieder. Nicht? Da hat man wieder, was ist das Gemeinsame des kollektiven Kritikers, dass er überhaupt ein Kollektiv sein kann. Das Problem ist natürlich, ich würde nicht sagen, dass jede Gemeinschaft oder jede Vorstellung von Kollektivität als solche immer schon problematisch ist. Die Frage ist, worauf basiert sie? Ja? Und natürlich ist die Utopie eine versöhnte, in der Menschen miteinander leben können, ohne dass ein Zwang von diesem Allgemeinen ausgeht. Ja? Dazu müsste man sich aber erst einmal darüber versichern, von wo und wie eigentlich dieser Zwang ausgeübt wird, was das für eine, warum die Allgemeinheit, die besteht, eine schlechte Allgemeinheit ist. Und wie gesagt, das müsste, ich hatte jetzt hier noch, aber das wird auch ein bisschen lang und auch nochmal müsste man das Problem noch von der anderen Seite ausgehen. Diese Allgemeinheit, würde ich eben denken, dieses Allgemeine, von dem aus der Zwang ausgeht und der hier fetischisiert und ontologisiert wird, das ist natürlich das Kapitalverhältnis, ja, so. So allgemein müsste man, also jetzt ginge es darum zu zeigen, was, wie das, was hier ontologisiert wird, eben tatsächlich, auf welche realen gesellschaftlichen Verhältnisse das zurückgeht. Ja.
Leider ist schon auch am Ende unserer Zeit angelangt. Vielen Dank nochmal. Und als kurze Vorausschau, nächste Woche gibt es einen Vortrag in der Kampagne Sachsens Demokratie zu aktuellen Verhältnissen und Spannungen in Demokratie auf Sächsisch und Gewaltverhältnissen hier in diesem schönen Moment.